Das ist wunderbar, ja. Aber zum Beispiel, ich habe 10 Jahre in Heidelberg gelebt und habe viel über Heidelberger Dinge geschrieben. Aber das Wort Heidelberg kommt nicht vor, ja. Und auch der Philosophenweg kommt nicht vor. Der Neckar, da mache ich eine Ausnahme manchmal, selten.
Ja, was bedeutet das denn tatsächlich für die Texte? Aber was noch nicht geklärt wurde, ist tatsächlich...
Zärtliche Punkt im All.
Ja, genau, das wollte
ich
genau.
Gesagt, das ist die Suche danach. Also ich denke, das ist diese reine Suchbewegung, die absolut ins All führt.
Nun, für was steht das All?
Ja, das ist die große Frage, die also ich natürlich nicht beantworten kann in 70 Seiten.
Geht es da wirklich ums All? Es gibt ja auch in Ihren Texten eine bestimmte Auseinandersetzung mit der Sexualität und ich würde sagen, das All steht vielleicht für dieses Unergründliche, für diese ganz andere Seite der ekstatischen Existenz möglicherweise, die da nicht berührt wird oder auf der Suche danach.
Ja, also es ist so eine psychoanalytische Deutung, zu der möchte ich mich natürlich nicht äußern und es ist auch jetzt schwierig, wenn ich das interpretieren soll und abgesehen davon sind das sowieso, wenn wir jetzt über die Gedichte sprechen, zum Teil auch immer selbst jemand, der Formen benutzt, so nachträgliche Rationalisierungen eines Schreib- und Entstehungsprozesses, der irgendein Ergebnis hat, mit dem man dann zufrieden ist. Ich möchte den Titel gar nicht erklären, aber außer eben zu sagen, dass es diese Suche, denke ich, gibt. Ja. Also ein Sehnsuchtsmoment, wenn man so will.
Man muss es auch nicht wirklich erklären, denke ich. Oder wo fängt die Erklärung an? Also, wenn man.
Man könnte natürlich schon auch den zärtlichsten Punkt im All anatomisch benennen. In einer Körperlandschaft zum Beispiel. Und der Körper ist ja eigentlich das All. Wir reden zwar vom All, fürchten uns vor ihm, und es ist auch schrecklich und leer und wüst und leer, aber in anderen Landschaften kennen wir uns besser aus und es gibt ja wohl nichts Unzärtlicheres als das Weltall. Also von daher braucht man kein Psychoanalytiker zu sein, um auf solche Fragen zu kommen, wie Frau Herrschaft gerade.
Der G-Punkt im All. Naja, es sind also der springende Punkt im All. Ja. Der Weltraumhase. Nee, das Interessante ist eben, denke ich, dieses, was auch in die heutige Weltsicht also sehr stark beschäftigt, sind eben so ein Setten zwischen Mikro- und Makrokosmos, zwischen Aufnahmen, die das Detail, den eigenen Körper, diese unglaubliche Verwurstelung in Details im eigenen Körper betreffen, also von Fingernagel, Kosmetik oder bis weiß der Teufel, was man machen kann, seine Ohrläppchen durchstechen, bis eben diese ganz riesige Dimension. Und das so zusammenzubringen, das finde ich aber interessant. Auch so zu koppeln, dass es ganz eng nebeneinander steht, genau wie man es am täglichen Tagesablauf hat, wenn man von der Maniküre kommt und den Fernseher anschaltet und irgendwelche Reden über neue Marskolonien sich anhört. Das ist das ist der Blick, denke ich, der etwas verworren ist und den man sich auch einfach nicht entziehen kann, wenn man. Mein Bruder ist nach Amerika gezogen. Ich habe auch einen Bruder. Das ist einfach alles viel kleiner und größer trotzdem.
Darf ich nochmal gerade, da das Stichwort Busch gefallen ist und Mars und ja, aber jetzt haben Sie es gesagt, das ist ja auch wichtig. Ich habe auch einen Haiku über Busch geschrieben. Ich habe es nur im Kopf, ich habe kein Papier da, wo es draufsteht. Das heißt, letztes Haiku, eine Dienstreise zum willigen Kriegsgott Mars plant Präsident Busch. Denn dass der in all dieser Berichterstattung über diese ablenkenden Weltraumpläne habe ich nie gelesen, dass das natürlich der Kriegsgott ist, der Mars. Ja? Ja.
Dass es gleichzeitig stattfindet, die Expedition zum Mars und die Kriege, die geführt werden. Das ist vielleicht interessant.
Ja, interessant ist ja auch, dass sozusagen zu sowjetischen Zeiten, in sowjetischen Science-Fiction eigentlich Expeditionen zur Venus sozusagen, dann das scheint mir auch fast sozusagen eine kalte Kriegsmetapher gewesen zu sein. Also amerikanische Science-Fiction-Romane erobern den Mars, russische Science-Fiction-Romane erobern die Venus. Und da hätten wir dann sozusagen eine Verbindung mit dem zärtlichsten Punkt des Alls. Aber gut, SS-20 sind auch ziemlich fallisch.
Also du wolltest dich dem Mars nicht annähern, sondern nur dem...
Ich habe natürlich unglaublich viele Anregungen schon bekommen in dieser einen Stunde, wer weiß.
Es geht jetzt noch weiter. Wie viel Uhr haben wir denn bitte?
Es ist 10:30.
8.
Okay. Performance-Uhren ticken anders.
Also unsere Uhren ticken anders.
Wie viel? 8:07 und 10:07. Okay. Ja, Silke, du hast hier noch eine Autorin empfohlen, und zwar Inga Christensen, das Alphabet. Und das ist vielleicht auch interessant. Vielleicht magst du da, es ist vielleicht eine andere Autorin, aber vielleicht, es fängt interessant an. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen oder auch etwas daraus vorlesen.
Ich lese es vor, deren Form ich also wahnsinnig bewundere. Die benutzt mathematische Zahlenreihen, Fibonacci-Reihe.
Und es ist wie eine Frage nach der Existenz eigentlich, in dem, wie sich auch von den Aprikosenbäumen hin tatsächlich ganz neue Landschaften eigentlich auch.
Ja, es ist eine Übersetzung aus dem Dänischen und der Witz an Alphabet ist, was 100 Leute natürlich schon vorher versucht haben, dann auch nachgeahmt haben, dass es von A bis in die Mitte des Alphabets reicht. Dann, das ist nicht im Deutschen ist es fast immer so in der Übersetzung, nicht immer. Die Aprikosenbäume gibt es, die Farne gibt es und Brombeeren und Brom gibt es und den Wasserstoff, die Zikaden gibt es, Wegwarte, Chrom. Und Zitronenbäume gibt es, die Zikaden, Zeder, Zypresse, Cerebellum. Die Tauben gibt es, die Träumer, die Puppen, die Töter gibt es, die Tauben, Dunst, Dioxin und die Tage gibt es. Tage, den Tod und die Gedichte gibt es, die Tage, den Tod, den Herbst gibt es, den Nachgeschmack und das Nachdenken gibt es und das In-sich-Gehen gibt es, die Engel, die Witwen und den Elch gibt es, die Einzelheiten gibt es, die Erinnerung, das Licht der Erinnerung und das Nachleuchten gibt es, die Eiche und die Ulme gibt es und den Wacholderbusch, die Gleichheit, die Einsamkeit gibt es und die Eiderente und die Spinne gibt es und den Essig gibt es und die Nachwelt, den Fischreiher gibt es. Mit seinem graublau gewölbten Rücken gibt es ihn, mit seinem Federschopf schwarz und seinen Schwanzfedern hell gibt es ihn, in Kolonien gibt es ihn, in der sogenannten alten Welt gibt es auch die Fische und den Fischader, das Schneehuhn, den Falken, das Mariengras und die Farben der Schafe. Die Spaltprodukte gibt es und den Feigenbaum gibt es. Die Fehler gibt es, die groben, die systematischen, die zufälligen. Die Ferndenkung gibt es und die Vögel und die Obstbäume gibt es und das Obst im Obstgarten, wo es die Aprikosenbäume gibt. In Ländern, wo die Wärme genau die Farbe im Fleisch erzeugen wird, die Aprikosenfrüchte haben. Ja, das ist, also ich finde es fantastisch. Also, das, ich meine, würde sagen, dass da jetzt alles drin ist, worüber wir gesprochen haben. Es ist sowohl Inhalten, gefällt Ihnen das?
Ja, ich meine, das ist dieses Register. Das gibt es ja so Fischregister in der Mosella vom Ausonius und so weiter. In der Odyssee gibt es Schiffsregister und dergleichen. Das heißt, der Versuch sozusagen mal aufzuzählen, was es alles gibt. Es gibt ja nun allerlei, ja. Und das ist ganz schön. Gefällt mir. Es gibt auch ein Gedicht übrigens vom Quirinus Kuhlmann, das so registerartig geschrieben ist, ja.
Ich finde halt faszinierend, diese Leichtigkeit, mit der sie sowas wie Dioxin, so ganz schwere Dinge leicht macht und trotzdem auch den Zusammenhang stiftet. Das ist auf reiner sprachlicher Ebene eigentlich. Anfang von diesem inhaltlichen Zusammenhang, das finde ich also ganz toll.
Also was mich bei Christensen und eben gerade bei Alphabet von vornherein fasziniert hat, ist, dass sie das schafft, sozusagen diese höhere sprachtheoretische Ebene einfach eigentlich sozusagen zum Verschwinden zu bringen und etwas herbeizuzaubern, was die Welt selber wieder ist, indem sie eben das Register benutzt und indem sie eben auch eine Form findet für dieses Registerhafte, aber wo die Wörter plötzlich tatsächlich aufblühen. Es ist ja so, dass die Aprikosenbäume sozusagen hier blühen. Man sieht sie ja plötzlich. Und das ist das, was einen Dichter, glaube ich, immer, also durch die Jahrhunderte fasziniert hat, dass man mit der mit der klanglichen Äußerung eines Worts oder der schriftlichen Äußerung, dass man plötzlich die Dinge herbeibeschwört und trotzdem sozusagen die Differenz hat, dass sie nicht da sind. Und das ist eine wunderbare Sache sozusagen für, ich finde, das führt in das Zentrum des Ganzen. Und diese Enzyklopädie des Daseins, die man ja sozusagen auch als Enzyklopädie des Verschwindens anders umdeuten könnte. Und da würde ich wieder sagen, etwas früher als Inga, wann hat sie das geschrieben? In den 60ern schon, oder? Ja, dann etwas später. Also Rolf-Dieter Brinkmanns Gedichtband Westwärts 1-2 fängt eben an mit einer Vorbemerkung, die eigentlich das Gegenteil ist von diesem Stück. Das habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Aber da macht es eben, alles macht weiter. Da ist sozusagen die Formulierung nicht, also die Straßen machen weiter, die Autos machen weiter, ich mache weiter und so weiter. Und so. Das Lied macht weiter, das Licht macht weiter. Und wo dann genau diese andere Bewegung des ewigen Nicht-zum-Stoppen-Kommens kommt. Und das sind die zwei Bewegungen, zwischen denen sich Welt und Weltverlust eigentlich abspielen.
Das ist ja auch beim Enzensberger in der Furie des Verschwindens. Das ist ja auch ein Register von Dingen, die inzwischen verschwunden sind. Von der Fahrradklammer zu allen möglichen anderen. Was ich noch dazu sagen wollte, was mir jetzt erst einfällt, bei diesen Registern, das ist ja eigentlich eine quantitative Sache, eine Aufzählung, aber es findet dann statt eine Übertragung des Quantitativen zum Qualitativen. Durch die Beschleunigung der vielen Dinge ist es dann praktisch wie die Wirkung eines einzelnen Dinges, zum Beispiel der blühende Aprikosenbaum, ja, und dieser Ergriffenheit, altmodisches Wort, gewachsen zu sein, ist ja irgendwie des Schweißes der Edlen beiderlei Geschlechts wert.
Ja, ich fand auch interessant, dass das Gedicht eigentlich aus einer Schreibkrise entstanden ist. Sie saß also wirklich wohl lange, lange vor, erzählt es auch immer gerne, vor dem leeren Blatt, also so der Klassiker eigentlich, und hat dann mit Wörtern aus Lexika, nicht Lexika, Artikel noch aus, ja, auch aus Lexika angefangen und die einfach gesammelt. Also ich denke, es sind die Bewegungen des Einsammeln und einmal die Welt des Suchen eher. Das aus der Welt sortieren, dass es die beiden Bewegungen gibt. Und sie sammelte eben die Wörter dann ein. Das ist nämlich, also um, ja.
Kennen Sie die Sprache, aus der Sie übersetzt haben?
Dänisch, nein. Ich habe, das ist leider nicht. Ich habe es gehört, jetzt schon mehrmals bei Lesungen. Sie liest aber auch sehr gut Deutsch. Also das ist, und es funktioniert. Also die Übersetzungen sind ziemlich fabelhaft eigentlich da. Aber es klingt etwas härter, finde ich. Aber es kann sein, dass mir das nur so vorkommt auf Dänisch noch.
Also vielleicht nur die Übersetzung ist von Hans Grössel und das ist ein sehr, sehr guter Übersetzer. Also das kann man, glaube ich, sagen. Der übersetzt auch Thomas Tranströmer aus einem anderen Dichter, der mir zumindest sehr wichtig ist, dir, glaube ich, nicht so. Aber den müssten Sie eigentlich auch mögen, Tranströmer, weil er eben genau diese also vielleicht ist diese Verbindung mit dem Staunen sozusagen oder dem, was hatten Sie gesagt, das altmodische Wort, was Sie sagten, der Ergriffenheit, also was
uns was, dazu bringt zu verweilen. Wir verweilen ja nicht als Langweiler ja in der Sache, sondern wir uns nicht so schnell von ihr trennen. Mhm. Das heißt, in irgendeiner Weise sind wir natürlich erregt davon, ja, und ergriffen. Ich weiß eigentlich kein besseres Wort. Wenn man das nun wieder auf ein materielles Substrat bringen will, dann empfehle ich, zur Gänsehaut zurückzukehren, was ein wichtiger Topos für Sokrates war. Und er, um das auch nicht nur anzudeuten, wenn man sozusagen eine Gänsehaut hat, wenn es einem kalt über den Rücken rieselt, dann sind das die Stellen, wo einem eigentlich Flügel wachsen sollen, nämlich der göttliche Furor, ja. Es ist eigentlich Eros, der da wächst, ja, ein beflügelter Genius. Und er vergleicht das dann übrigens mit dem Jucken bei Kindern, wenn ihnen die Milchzähne durchstoßen. Ja, da kommt was Neues, da will was wachsen, die Zähne nämlich. Und bei der Gänsehaut oder bei der Ergriffenheit, mir ist so ein Wort eher peinlich, ja, aber Gänsehaut ist nicht so peinlich, ja. Und wenn man dann noch an den Sokrates dabei erinnert, ja, dies, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, die Gänsehaut davon bleibt kaum jemand verschont. Und ich weiß nicht, ob die Person zu beneiden ist, die davon verschont bleibt.
Vielleicht können wir das Radio noch einmal thematisieren, denn was bedeutet es sozusagen für Sie, da Sie auch Leiter der Literaturabteilung des Saarländischen Rundfunks gewesen sind und dort auch aufgrund der Art und Weise, auch wie Sie Sendungen über Literatur wohl gemacht haben, dann auch gekündigt wurden oder bestimmte. Fragen dazu, aber ja, genau, dann reicht es vielleicht noch weiter. Und dazu gibt es ja das Buch Seid ein Gespräch, wir sind. Und es hat ja schon eine besondere Bewandtnis. Welche Art von Gespräche sollten tatsächlich im Radio stattfinden oder was ist sozusagen die Bedingung der, was sind die Bedingungen der Literatur, die Gespräche auf eine bestimmte Art und Weise notwendig machen? Magst du deine Frage auch stellen?
Ja, meine Frage wäre jetzt, Sie bereiten sich ja auch auf die Gespräche vor mit den Schriftstellern, ob Sie schon, wenn Sie das Buch haben, sich vorstellen können und eine Vorstellung machen, wie der Mensch dann liest. Oder auch beim eigenen Schreiben, ob Sie es praktisch im Kopf schon hören. Ich nehme an, das tut man ja als Schreibender, aber Sie jetzt als sowohl Schreibender als auch dann Einladender, der mit den Leuten spricht, ob Sie da überrascht worden sind. Also Sie haben ja mit wahnsinnig berühmten Schriftstellern auch sind Sie befreundet, wie das ist, also ob es halt eben eine Differenz gibt zwischen dem Text auf dem im Buch und dem, wie es dann vorgetragen wird, ob Sie da mal was umgehauen hat oder auf ja.
Umgehauen nicht. Es ist natürlich, die Literatur ist eigentlich was für Abwesende und nicht etwas für Anwesende. Also was wir hier machen, ist das Gegenteil von Literatur. Ja? Eigentlich, es ist auch immer komisch und peinlich und man hat es nicht gerne, dass man eigentlich vor Leuten seine Gedichte vorliest, mit denen man ja auch reden könnte. Ja, aber mit Abwesenden kann man nicht reden und insofern sind das sozusagen unsere besten Stellvertreter und es sind ja nicht nur die Zeitgenossen abwesend, die lesen, sondern auch die, die nicht mehr leben. Also die Hauptkorrespondenz zwischen Schriftstellern ist die zwischen Lebenden und Toten. Ja, das ist also eine ganz wichtige Sache. Ich habe, bevor ich diese Rundfunkarbeit, um auf Ihre Frage einzugehen, gemacht habe, ziemlich genau und sorgfältig und so weiter Rezensionen geschrieben in den neuen deutschen Heften in den 60er Jahren. Und das habe ich sehr sorgfältig gemacht. Und da kannte ich die Autoren nicht. Ja, also von Person. Ich wusste also auch nicht, wie sie sprechen. Ich war sozusagen überhaupt nicht abgelenkt von der real existierenden Person. Wir sind hier natürlich alle abgelenkt von den real existierenden Personen, weil wir hier, da wir nicht gestorben sind, sitzen wir immer noch da. Ja, also das ist aber ein neues Interesse. Ja? Wenn man überhaupt im Radio redet, sollte man reden. Und dann ist es natürlich interessant, mit diesen Leuten Gespräche zu führen und keine Interviews. Also ich habe nie Interviews gemacht, hatte nie vorbereitete Fragen, sondern habe mich in Gespräche über Literatur eingelassen und niemals ohne Literatur. Ich möchte da nochmal daran erinnern, dass ein sehr gern und häufig gesehenes Fernsehzirkusveranstaltung namens Literarisches Quartett zwei Verbote hatte, nämlich es durfte keine Literatur vorgelesen werden und es durfte kein Schriftsteller auftreten. Also diese Zirkusleistung, die eine Literatursendung zu machen ohne Literatur, das ist schon was. Ein besonderes Verdienst unserer Zeit und wir sollten es würdigen, ja? Aber die Gespräche, bei denen man nicht weiß, wo sie enden, ja, sozusagen bei der Sache und bei den Problemen zu bleiben, bei den Worten zu bleiben, niemals war das nur ein Gespräch, sondern vorher wurde was gelesen, ja? Dann kann man inhaltlich darauf eingehen, man kann formal darauf eingehen, falls man daran interessiert ist. Wichtig ist meiner Ansicht nach wirklich, im Radio außer dem, was man vorlesen kann. Man sollte aber zum Beispiel keine Moderationen vorlesen. Ich habe nie was aufgeschrieben, zum Beispiel. Ja? Also das ist ein Medium zum Freisprechen. Ja? Und das macht sichtbar oder hörbar die Entwicklung von Gedanken. Ja? Und da ist jede Pause und jedes Stottern und sich Versprechen und auch jede Dummheit irgendwie von Gewinn. Ja, das, so, das zu dem, was Sie gefragt haben. Aber vielleicht ist das, genügt Ihnen das?
Ja, es ist schwierig. Also ich kann es schon nachvollziehen. Die Frage wäre tatsächlich, diese formale Frage mit Literatur umzugehen, wenn man eben auch aus einer philosophischen Perspektive versuchen könnte, Literatur oder auch das Abwesende eigentlich zu besprechen. Wenn etwas abwesend ist, dann könnte es auch sein, dass es sozusagen, wie es Derrida bezeichnen würde, eigentlich nur einen Randbereich eigentlich der Differenz markiert. Also genau etwas ist, das nicht sprechbar ist. Wie kann man darüber freisprechen?
Man kann ja auch über die Abwesenheit sprechen und über das Abwesende, zum Beispiel über den zärtlichsten Punkt im All, der eine Utopie ist, ja, und natürlich eine Metapher. Ja. Also das geht schon. Seit ein Gespräch wir sind, ist ein Hölderlin-Zitat, natürlich. Genau. Ja. Ja. Und wir sind im Gespräch und wir werden auch selbst ein Gespräch, in dem wir etwas auf die Beine stellen, worüber man sprechen kann, auch wenn man nicht darüber spricht. Ja? Aber etwas Gesprächsfähiges. Ja? Und es ist in einem solchen Medium besser zu sprechen als zu lesen, oder eben, wenn man Literatur zum Gegenstand macht, dann die Literatur vorlesen zu lassen. Dann sagen mir immer die Leute, die Schriftsteller können nicht lesen. Ja? Das ist natürlich oft wahr. Sie sprechen laienhaft, aber es ist authentisch. Es ist die Person. Und da wir Zeitgenossen sind, da wir noch leben, die Chance haben, wir würden ja was darum geben, den Hölderlin mal reden zu hören. Ja? Und den Schiller. Und wir würden erschrecken. Ja? Also, aber ich würde was darum geben. Und als Zeitgenossen haben wir diese Chance. Ja? Und gerade diese Reibung von noch Lebenden, da wir nicht gestorben sind, leben wir heute noch, ja, und dem notfalls Hinterlassungsfähigen. Das ist ein interessantes Gespräch, gerade deshalb interessant, weil es eigentlich ziemlich unmöglich ist. Mhm. Ja, aber mir hat es immer Spaß gemacht.
Ja, also um nochmal etwas Biografisches anzumerken, wenn man jetzt 1933 geboren ist und dann in den 60er, 70er Jahren tatsächlich überhaupt erst eine eigene Form der Kritik findet, was hat es dann bedeutet, etwas wieder sprechen zu lassen? Also hat das vielleicht hat das etwas, eine Überlegung?
Ist das eine Frage an mich?
Ja.
Ja. Ich konnte früher, als ich die Schriftsteller noch nicht kannte persönlich, Literatur besser beurteilen. Das dürfte man eigentlich nicht sagen, nachdem man 30 Jahre als Literaturredakteur gearbeitet hat. Aber tatsächlich kommt eine andere Form von Befangenheit auf und Liebe oder Abneigung zu den Personen, mit denen man zu tun hat. Man wäre ja ein Vieh, wenn man darüber erhaben wäre. Ja? Es ist für mich schwieriger, die Literatur zu beurteilen von Leuten, die ich kenne. Inzwischen kenne ich sie fast alle. Ja? Also ich war wahrscheinlich ein besserer Literaturbeurteiler als Student. Ja? Ich sage das mit, ich hoffe, es stimmt nicht, aber ich befürchte, es stimmt.
Ja, das könnte ich auch bei jeder Lesung eigentlich auch nachvollziehen, dass man ist zwar manchmal neugierig auf die Leute, die man jetzt. Aber ab und zu, man kann dann auch Alphabet nicht mehr lesen und man hat trotzdem, Inga Christen habe ich dann jetzt vor, seit ich sie jetzt kennengelernt habe, vor Augen irgendwo. Das schränkt natürlich auch massiv ein irgendwie. Es ist einfach, wenn man dann denkt, Mensch, das wunderbare Werk hat eine Dame geschaffen, die aussieht wie eine 60-jährige Hausfrau, die auch eine 60-jährige irgendwo ist. Also so, das ist, man hat es dann diesen Kopf vor Augen und ich weiß es nicht. Also die Stimme an sich ist dann ja nochmal schöner irgendwie. Also wenn man jetzt die Gedichte von der Bachmann, die versteht man nicht so gut, wie wenn sie den Sprecher, wie heißt der Sprecher, der sie immer liest, auf Radiokassette aufnimmt. Aber es hat diese Aura einfach der Stimme. Ja, es ist einfach die Lebendigkeit, die stört wahrscheinlich dann in dem Fall. Das Medium ist da, wie eine Fotografie, ist dann eher auratisch helfend.
Also ich denke, dass das Verhältnis sich natürlich, je länger man, auch wenn man jetzt, was weiß ich, vielleicht in meinem Fall jetzt 12 Jahre schreibt oder sowas, und bei dir dürfte es ja auch ungefähr so lange sein, Silke, dass sich sozusagen, je länger man schreibt und dass es gar nicht unbedingt auch nur darauf ankommt, die Leute sozusagen zu treffen und dann Sympathien oder Antipathien zu entwickeln, sondern dass es auch damit zu tun hat, man kann eigentlich keinen reinen Leserstandpunkt mehr entwickeln. Also der reine Leserstandpunkt fällt eigentlich weg, weil es alles rückgebunden ist an das eigene Schreiben. Also zumindest empfinde ich das so, wenn ich jetzt ehrlich was Unangenehmes auch sagen muss. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht ein Buch lesen oder mit einem Schriftsteller in einem Gespräch sein, ohne dass ich sozusagen in gewisser Weise als meinen Punkt, mich formulieren muss, sozusagen als das Universum oder die Monade oder was auch immer das dann ist, die sich sozusagen im Gespräch öffnet. Und das ist ja in dem Titel auch ganz schön, seit ein Gespräch wir sind. Also in diesem Wir steckt natürlich das Schöne des Gesprächs, dass sozusagen eben genau dadurch eine Art von Öffnung wieder möglich wird, ja, also als Raum. Und der ist natürlich in einer normalen Lesung einfach nicht möglich. Ja? Also das gibt es natürlich nicht. Also auch wenn es natürlich vielleicht eine Kommunikation ist mit dem Publikum, aber man will ja nichts sagen. Man liest einfach seine Gedichte. So. Ja?
Ich denke immer an Jalousien rauf, Jalousien runter. Also ich glaube, so viele das oft bei der Lesung gehen dann irgendwo auch die Jalousien runter und man ist mit seinem Textraum etwas allein. Auch wenn man immer gesagt hat, man muss da dagegen arbeiten. Es ist ein bisschen wie dieses Glashaus hier wahrscheinlich. Also man sieht ein bisschen was, aber auch nicht alles.
Offene Tür. Das Glashaus. Ja, nochmal, ich habe also nur mit den Schriftstellern gearbeitet, nie Sprecher, die Literatur sprechen lassen. Und es wurde oft kritisiert. Und natürlich im Rundfunk gibt es Berufssprecher und es gibt Schauspieler. Und im Hörspiel sind die auch sehr gefragt, natürlich, in allen dramaturgisch zubereiteten Sachen. Aber ich habe immer gesagt und habe es auch durchgehalten, vom Anfang bis zum Ende, wirklich das Authentische vorzuziehen, die authentische Person, so schlecht sie womöglich spricht. Ja? Und habe sogar die Schauspieler beschimpft als Schlauspieler. Ja? Denn der Schauspieler hat ja kein sehr enges Verhältnis in der Regel zu der Literatur, die er vorträgt. Er sei denn ein vorzüglicher Schauspieler. Die kommen aber nicht zum Sprechen im Rundfunk zu uns. Ja? Jeder andere gute Sprecher, der mal eine Sprecherziehung erfahren hat oder auch schon auf der Bühne stand, der spielt sozusagen schlau. Das heißt, er tut so, als würde er den Text verstehen, den er vorliest. Ja? Und wenn es sehr hoch kommt, versteht er ihn auch. Aber sehr oft nicht. Ja? Und es gab bei unseren Chefsprechern Leute, die gesagt haben, damit geprahlt haben, ich kann das vom Blatt lesen, und zwar vorzüglich, ohne ein Wort zu verstehen. Ja? Und das ist nicht mein Ziel.
Also das spielt natürlich das Auratische, was ja vorhin auch schon aufklang, also was einfach die Präsenz von Stimme sozusagen immer auch herstellt, das spielt ja eine große Rolle. Und ich glaube, das andere ist, dass gerade, wenn wir eben jetzt von freien Gedichtformen ja auch, von denen wir auch gesprochen haben, wenn man Celan oder Bobrowski zum Beispiel, wenn man die ihre eigenen Gedichte lesen hört oder sprechen hört, dann ist das schon sozusagen auch ein Gewinn, weil er zeigt, mit welcher Art von Atemzug diese Dichter schreiben. Und ich meine das wirklich im Sinne des Ziehens. Ja? Also da wird auch eine Zeile gezogen, da wird auch ein Wort gezogen und da wird sozusagen auch dem Atem auch entlang geritten oder geschrieben. Und das wäre ein großer Verlust und ich glaube auch nicht, dass ein Schauspieler das sozusagen ersetzen kann. Also das kann man dann eben nur wiederum imitieren.
Ja, es ist ja auch umgekehrt so. Also es gab hier mal, Sokamp machte so eine Hesse-Matinee und da haben Schriftsteller, wie aus die Mayröcke, und alle haben Hesse gelesen und es klang absolut nie nach Hesse. Also Stufen klang wie Mayröcke und Christian Urz schrie das so raus wie alles. Es klang nach Christian Urz, also Andreas Mayer klang es wie Klausen ein bisschen und so. Also es war, es ist eben umgekehrt auch so. Das ist interessant eigentlich dran. Also weil die eben die Zeilenbrüche auch ganz anders gemacht haben oder den Text völlig.
Ja. Ja, und was heißt das eigentlich? Gerade im Radio kann man das hören, dass Schriftsteller tatsächlich, gerade auch Lyriker, eine eigene Stimme haben. Was bedeutet dies, eine eigene Stimme zu haben? Hat das auch etwas damit zu tun, der Öffentlichkeit etwas anzubieten? Also, oder ist es tatsächlich etwas ganz Eigenständiges, Authentisches tatsächlich, dessen
man was hat ja mal den Schriftsteller Satz, noch ja, man den haben, Satz gesagt, eine bei Stimme? Bei den Kriegsblinden, die diesen Hörspielpreis der Kriegsblinden verleihen, da war es eine wichtige Parole oder ein wichtiges Zitat, sprich, damit ich dich sehe. Ja? Das macht unsere Person deutlicher, die Stimme, als eine Fotografie sehr wahrscheinlich, nehme ich an. Ja? Und wenn man pathetisch wäre, könnte man sogar sagen, es hätte etwas mit der Seele zu tun. Ja, aber da ich nicht pathetisch bin, nehme ich das zurück. Also, ja, mich interessieren auch Stimmen. Wenn man das lange gemacht hat, ich erkenne nach 3 Worten den Autor, mit dem ich das schon gemacht habe. Ja, also, ich weiß es sofort. Ja, es ist
Die Musik haben mich verwählt.
Das Telefon entstellt die Stimme sehr. Da weiß ich oft nicht, wer es eigentlich ist.
Ja. Vielleicht nochmal, weil, also ganz bezeichnend finde ich eigentlich, also die Stimme von Silke ist für mich auch schon eine sehr prägnante, aber spannend wäre vielleicht, weil du kannst selber möglicherweise nicht den Punkt bestimmen, wo hast du zuerst tatsächlich etwas geschrieben oder hast du also eine Art von Lyrik entwickelt oder kam die Stimme oder hast du erst eine bestimmte Stimme entwickelt?
Nee, ich hatte bei dem, was ich für einen fertigen Text erachte, habe ich eher das gegenteilige Gefühl, nämlich, dass mir der Text dann wieder ganz fremd wird. Und dass ich mir wenn ich ihn vorlese, mir wieder aneigne, dass es eben nicht meine Stimme sein darf, weil wenn ich sofort denke, jetzt habe ich da was geschrieben, das bin jetzt ich, dann ist das eigentlich, das weiß ich nicht, ein Tagebucheintrag vielleicht, oder es hat dann keine Form noch. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann oder wie man das besser ausdrücken können, dieses Fremdwerden des eigenen, ja.
Ich denke, das sind auch verschiedene literarische Ziele, ob man sozusagen das literarische Sprechen der eigenen Stimme oder der in der Stimme sichtbaren Person nahehalten will oder ob man möglichst weit von der eigenen Stimme entfernt Literatur produzieren will, was auch oft ein gewisser Selbsthass ist. Ja, also wer hat es denn gesagt? Mallarmé, glaube ich. Literatur ist die Person zum Verschwinden zu bringen, die das geschrieben hat. Der Meinung bin ich persönlich nicht. Ja, in einigen Fällen natürlich schon. Ja, also, und genauer gesagt, das natürlich klingt sehr überheblich, aber wenn die Person so beschaffen ist, dass sie besser verschwindet, dann soll sie auch besser verschwinden. Aber ich persönlich habe mehr den Ehrgeiz oder das Ziel, bescheiden, ja, meine Stimme der Literatur ähnlich zu machen und die Literatur meiner Stimme ähnlich zu machen. Also das ist auch eine Utopie. Ja?
Also vielleicht, das finde ich sehr schön, also auch was ganz Persönliches sozusagen dann auch dazu nochmal. Also für mich, wenn das Schreiben das Heraufbeschwören eines Orts ist mit den Mitteln der Worte und mit den Mitteln der Schrift, dann ist das Lesen eines Gedichts sozusagen ein zweites Heraufbeschwören, nämlich ja sozusagen des Orts nochmal auch durch den Klang und diesem Klang sich anzuverwandeln, mit dem Moment sozusagen den eigenen Worten auch nochmal hinterher zu sehen oder zu hören und sowas. Und sie sind ja festgelegt, also es ist ja sozusagen es ist schon da und man wird auch nur noch Stimme. Also das Entkörperlichte, was aber dann den Körper eigentlich wieder annimmt durch eben den Klang. Ja? Das ist was, was ich auch als, also einfach als schön empfinde. Also von daher sozusagen vielleicht ein bisschen, weil Sie ja vorhin sagten, dass viele Schriftsteller das nicht mögen zu lesen oder so. Also ich mag das und ich kenne auch einige, die das auch ähnlich empfinden vielleicht. Und ich glaube, dass das zum Beispiel bei jemandem wie Celan auch eine große Rolle spielt und bei dir auch eigentlich.
Aber ich denke, es ist heute eher das gegenteilige Problem. Die Schriftsteller lesen alle viel zu gerne und jeder trägt irgendwo, trägt irgendwo sein Gedicht. Aber es ist dann einfach zu viel auch irgendwo. Womit ich jetzt ausdrücklich auch Ausnahmen sehe. Aber diese Selbstdarstellungswut, die sich, also ich glaube, das hat sich schon mal verändert im Moment auch. Dass es gar nicht mehr unbedingt als Qualität zu sehen ist, wenn jemand, ja.
Man könnte sozusagen in Parallele zum Schauspieler, als Parodie des Schauspielers, auch sagen, es gibt Schriftsteller und es gibt Schriftsteller-Darsteller. Ja? Und die Performance neigt natürlich sehr zum Literaturdarsteller. Ja?
Also, aber das finde ich eine sehr einfache, also es ist auch sehr leicht sozusagen dann wieder zurückzugehen, weil zurückgehen heißt für mich immer, also abgesehen davon, dass es natürlich Performance-Künstler geben mag und so etwas, ja, oder dass natürlich auch Lautpoesie, um jetzt auch nochmal eine andere Differenz zu machen, natürlich davon lebt, ja, und richtig, ohne Jandl wollen wir alle nicht leben und ohne Dada wollen wir wahrscheinlich auch nicht leben, aber Dada-Texte kann man natürlich auch nicht lesen, wenn man sie nicht in Stimme verwandelt und nicht in Performance verwandelt, dann sind die nicht spannend. Aber es kommt eben zurück zum Text. Und sozusagen das, was ich vorhin beschrieb mit dem Atemzug und der Länge und mit der Art von Klang, das sieht man sehr, sehr schnell, wann etwas also sozusagen geschriftspielert ist oder wann etwas auch wirklich Schrift ist und jetzt Stimme wird.
Ja, ich wollte eigentlich jetzt langsam dazu übergehen, dass wir zum Schluss, dass jeder von euch zum Schluss nochmal einige Sachen vorliest. Und ich wollte Silke bitten, ab größere Verdichtungen anzufangen. Bitte. Trotzdem, dass diese inflationäre Haltung,
ja, das passt
Schriftsteller.
Okay.
Der Anfang ist es gut.
Okay. Der Anfang passt zum Schluss jetzt hier gar nicht. Aber also der gut. Hier, der Anfang des Gedichts gleich.
Ich dachte auch, andere würden besser passen.
Na gut,
schon.
Ja, größere Verdichtung. Hier ist die Einladung an das, was erst noch geschehen wird. Hoffnung auf sichtbare Unterstützung, etwa, dass eine Wolke erscheint und der Landschaft Vorschläge zu einem Stillstand in Fischgrau macht. Alles werde sich später auf Fotografien verschlossen in Flachvitrinen zeigen. In freundlich exotischen Formen, wie Heimat sie manchmal annimmt. Eine riesige Scheibe fotokopiertes Licht. Wir werden in flachen Gärten die Birken ins Gleichgewicht bringen, die Boote und Biber, alles wie optimistische Siedler selber herstellen. Wie leicht wird vor allem die Erlaubnis erhältlich sein, mit dir durch den Schlaf zu reisen. Überhaupt Schlaf. Und dann noch eins, oder?
Ja? Oder auch zwei.
Ja, und okay. Nur die Nächte in Paris waren lang, wegen der üblichen zu hochgeschraubten Erwartungen. Jetzt bloß nicht bewegen, sonst flieht alles Wasser noch weiter in Richtung des Grunds, wo uns mehr gesprochen all die Gebete der Küstenbewohner sich aufhalten, einzelne Silben zu Pixeln zerstoßen, sodass ein durch Tränen ganz gerührtes Schwarz entsteht. Das Meer wird allmählich so hilflos von all den verworfenen Wünschen, zumal die Küstenbewohner anachronistisch, fast kindisch, immer weiter versuchen, die Götter zu fangen. Die könnten sich unabsichtlich an feinen Angeln verhaken. Nicht nur Aloschalen, Muschelherzen, Tintenfischchen, die immer so rund mit dummen, gelben Augen dreinschauen, Augen wie Murmeln, Augen wie wenn ein Messer ins Fleisch schneidet, während das Fleisch zusammenzuckt, zustimmt, als sei es Klakör auf der eigenen Hinrichtung. Das sind die Fischer, von denen ich dir erzählt habe, als wir Herz und Herz lagen wie sezierte Gelübde, uns ansahen, hungrig und nass. Wir hätten vielleicht ein bisschen Sushi vertragen. Ich sagte, die Insel, sie wartet, ganz leise, ganz leer. Die Nacht hängt als eine von anderen Planeten geknüpfte Fahne herunter und stürzt nah vor uns ab. Mutterseelen allein in mordsviel Wasser. in Richtung des Grunds, wo all die verschmähten Sachen sich sammeln, Schuhe und Säbel und hier und da allzu gewagte Flaschenpost sank. Siehst du die Fischer? Sie stehen betäubt da und falten ihre Vergehen in kleinen Bündeln zusammen. Bis die Schiffe anlegen, alles zu holen, sind sie so geduldig wie Pilger. Nur langsam auch so stumm geworden, dass sie kaum noch zählbar sind. Und ihre Schultern, siehst du, schwanken auf brüchigen Stegen. Das Wasser verhält sich freundlich und still und wartet doch geifernd. Wir werfen aber den Rucksack mit Schuld nicht ab. Weißt du noch, wie all diese schwarzen Falter kamen, auf den Lebenslinien unserer Hände rumzusurfen, wie wir sie dann zerquetschen? Jetzt bloß nicht bewegen, sonst gibt es Risse im Dunkel, Orte, an denen das Licht unruhig herumstochert, Finger, die in einer Wunde sind, spielen. Die Nacht hängt als eine von anderen Planeten geknüpfte Fahne herunter. Darunter, da ist es einfach zu lieben, weil man das fremde Gesicht nicht verzerrt sieht, geschweige denn in einer Asymmetrie. Jetzt bloß nicht bewegen, sonst reißt dieses Dunkel hier im Hotel, wo es reicht, dass wir jede dritte Woche Liebe machen, ohne sie großziehen, füttern zu müssen. Wo ein Körper unter dem anderen Landschaft ist, klein, überschaubar. Es ist so einfach, man muss sich nur kurz berühren und das Ergebnis ist lauter als ein normales Gebet.
Jetzt kommt Matthias Göritz.
Genau, die Sportreporter, wir übergeben an. Die nächsten zwei Gedichte sind aus Moskau. Hello, Soldiers of Fortune, Trolleybus Nummer 3. Ein Held geht aus, kauft in der Stadt frühmorgens Milch und fährt mit Straßenbahn und Bus vorbei. Am Morgenmantel des Verkehrs, ein weißer Strich im Fliederschuh. Vorbei, der lange Boulevard und auf den Ring vorbei. Man bringt mir Zeilen von der Stadt Izvestia vorbei. Vorbei der Krieg und draußen sind Abchasien, noch 42 Grad im Schatten der Silverdome und 5:1 der Fußball vor. Noch nie war ich so weit von einer Meisterschaft wie heute. Bei! Der Sportexpress steigt aus, ein Spiegel ein, vorbei, vorbei. Wie viele Leben liegen da im Fischgeschäft, in grünen Schwänzen, grünen Schuppen, die Zeichen einer Stadt? Vorbei. Und bin ich noch im Bus? Vorbei. Und eine Frage noch, ist Gott ein Relativ, Geschwindigkeit? Und wie weit würdest du so von dir fort sein, einfach sitzend am Rand vom Roten Platz, gerade, dass du nicht umfällst und außerhalb der Reichweite der Reinigungsmaschine am Abend, wenn immer noch Fotos gemacht werden, langsame von den Dingen, die auch da sind, Türme, Steine, dem Licht. Und du, als relativer Zeuge, wirst du ein Turm, ein gelber Traum, ein Foto, Ferne, die dich treibt, die es nicht gibt, vorbei. Wo eine Müdigkeit im Mund so grau ist wie Belag. In ein Café, wo dich, Mama, dein Kopf doch nie getragen hat. Vorbei. Und so bist du vorbei. Auch nur ein Held, der ausging, Milch kauft, draußen. Jetzt haben Sie nichts gehört, das ist das unsichtbare Gedicht zum Schluss und dann gebe ich jetzt ab.
Ich mache eine Pause für das unsichtbare Gedicht.
Dankeschön.
Danke.
Jemanden lustig finden. Ich finde dich lustig. Das klingt wie, ich mache dich lustig. So, als wärest du nicht lustig gewesen, wenn ich dich nicht gefunden hätte. Nimm mich so, wie ich bin, ganz anders. Du nimmst mich so, wie ich bin, ja so froh. am Leinpfad. Das ist kein Film, was dort abläuft zwischen dir und mir am Leinpfad. Ein grünfüßiges Teichhuhn lockt seine Küken. Gluck, sagt es, gluck und wippt. Mit Kopf und Schwanz wippt und glückt sein Leben in Ordnung vor unseren Augen.
So, das war die Exit & Voice Sendung mit Silke Scheuermann, Arnfried Astel und Matthias Göritz. Nächsten Sonntag, 18 bis 20 Uhr, führen wir Gespräche mit der Utopia Station im TAT. Und abschließend könnte ich noch sagen, das Abwesende der Literatur könnte mit der Stufe des Wahnsinns verglichen werden, seit ein Gespräch wir sind. Dass, wenn ein Gespräch ist, damit das Gespräch eben ersetzt wurde. Das Wenn wurde ersetzt von Hölderlin. Okay, am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft.
So fass ich dir abends fernmündlich um die Hüfte. Schluss? Geht so weiter, also ich meine, ich... Feuchte Hände. Immer, wenn ich ihm die Hand gebe, hat er feuchte Hände. Also hat er immer feuchte Hände? Nein. Immer, wenn ich ihm die Hand gebe. We'll be right back.